Moin, ihr Lieben. Willkommen zu Übermorgen, dem Podcast von Tomorrow und Viertel vor. Wir sind Jakob
und Anna und dürfen heute einen tollen Gast begrüßen, und zwar Florian Sump. Wenn ihr kleine Kinder im Grundschulalter zu Hause habt, kennt ihr mit ziemlicher Sicherheit seine Stimme. Und wenn ihr in den späten 90ern Teenager wart, so wie wir, kennt ihr seine Musik.
Florian ist heute einer der drei Köpfe von Deine Freunde, der ersten Hip-Hop-Band für Kinder. Er ist Erzieher und zweifacher Papa. Und vor langer, langer Zeit war er einer der vier Teenie-Schwärme der Band Echt. Ihr erinnert euch vielleicht.
Mit Florian sprechen wir heute über die Frage, wie wir morgen mit Kindern umgehen sollen. Spoiler, letztlich geht es vor allem um Augenhöhe.
Schön, dass du da bist. Flo, wir freuen uns ganz doll.
Ja.
Wir kommen auf die vielen, vielen Facetten deines Schaffens zu sprechen. Wir wissen, du warst erfolgreicher Popstar, bist zwischendurch Erzieher gewesen, jetzt bist du wieder erfolgreicher Musiker, aber wir würden, und Papa, wenn ich richtig informiert
erfolgreicher
bin.
Erfolgreicher Papa, da kann man es schon auch dazu sagen.
Wahnsinnig erfolgreicher Papa.
Mal weniger erfolgreich.
Aber wir würden gerne einmal sozusagen ganz auf Start springen. Und eine Phase beleuchten, die vielleicht sozusagen in deiner Rolle als öffentliche Person noch nicht so viel Beachtung gefunden hat, und zwar sozusagen einen Blick auf deine eigene Kindheit werfen.
Ja.
Und ich für meinen Teil hätte zum Beispiel gerne gewusst, was so deine ersten prägenden Kindheitserinnerungen sind.
Die ersten prägenden? Oh wow, das ist so ein bisschen wie wenn man eine Therapie startet und dann so diese, da gibt es doch diese berühmten Bögen, wo man nachdenken soll über die prägendsten Ereignisse zwischen seinem dritten und sechsten Lebensjahr. Dann, ich glaube, zwischen seinem 10. und 12. Es gibt also mehrere Stationen. Okay, aber bevor ich da...
Also 3 bis 6.
Drei bis sechs, ja, so die ersten, an die man sich erinnert, ja? Oh, ob mir jetzt auch direkt prägende einfallen, weiß ich nicht. Aber ich habe natürlich Bilder, die mir sofort in den Kopf schießen. Das erste, woran ich mich wirklich erinnern kann, war, das war noch kurz vor meinem dritten Lebensjahr, als ich das erste Mal alleine Brötchen holen gehen durfte beim Bäcker, der vorne bei uns an der Ecke war, und ich bin mir sicher, ich bin nicht alleine gegangen, sondern hatte wahrscheinlich meinen Vater oder meine Mutter so im 5 Meter Radius immer dann so hinterm Baum versteckt oder so hinter mir. Aber ich erinnere mich an das stolze Gefühl, mit der ersten Brötchentüte noch in sehr jungem Alter nach Hause gekommen zu sein. Da kann man jetzt nicht so, also eine Sache, an die ich mich wirklich sehr, sehr, sehr gut erinnere und mit der für mich so die Aufzeichnung meines Lebens richtig begonnen hat, war, als ich mit meinen Eltern umgezogen bin, in unseren Taropa-Block, in dem ich meine Kindheit verbracht habe, und da waren...
Von wo nach wo ging es genau?
Von der guten alten Kantstraße, die war in Flensburg-Adelbü, nur ein Steinwurf von Tarup entfernt, dem Dorf, in dem ich dann aufwachsen sollte. Und als wir da hingezogen sind nach Tarup, da waren in diesem Block... waren beide Wohnungen, die von meiner Familie und die von der Familie gegenüber, waren halt noch leer, und wir haben die Eingangstüren aufgemacht, und mein dann zukünftiger, einer meiner besten Kumpels, Dennis, er und ich, wir sind dann halt durch zwei komplett leere Wohnungen, die auch noch miteinander verbunden waren, durch die geöffneten Türen, dann musste man noch so ein Stück durchs Treppenhaus, da sind wir den ganzen Tag wie verrückt einfach nur gerannt, und das war so, das ist die erste Erinnerung, wo ich einfach nur Rennen mit Freude verbinde. Ich weiß noch, dass wir einfach nur glücklich waren, die ganze Zeit durch leere Wohnungen zu rennen. Wir hatten auch kein Ziel, wir mussten einfach immer weiter rennen. Das war eine meiner ersten Erinnerungen. Aber ich weiß nicht, ob die besonders prägend war, denn ich renne heutzutage nicht mehr so gern.
Echt nicht?
Ja, also so richtig...
Rennen? Findest
so
du doof?
Rennen nicht. Ja, es wird schnell anstrengend.
Ja, stimmt.
Da geht mir schnell die Luft weg. Was mit euch? Rennt ihr noch gerne, oder...
Ich würde gerne viel mehr rennen, als ich im Moment renne, ehrlich gesagt.
Ich glaube, das ist das Ding. Rennen ist so Freiheit.
Was im Moment bleibt, ist dann meistens Rennen.
Du rennst also noch.
Ja, ich renne noch.
Hobbyrenner.
Aber nochmal kurz auf das Thema zurück. Wie ist denn das mit so, hast du auch, ob sie jetzt prägend sind, aber so Erinnerungen an so Institutionen und sowas wie Kindergarten oder Erziehung, oder welche Figuren kommen dir in den Sinn, wenn du an deine ersten frühen Tage denkst?
Ja, mir fällt direkt meine Erzieherin, da gab es einmal Susanne, und dann gab es aber noch die ich noch lieber mochte. Wie hieß die denn noch? Schlimm, dass mir ihr Name jetzt nicht einfällt, ne? Geli war meine Erzieherin im Kindergarten, da habe ich auf jeden Fall... Wenn ich an die denke, fühle ich mich immer noch so ein bisschen geborgen, weil das schon, ich glaube, sowas wie ein Bezugserzieher oder jemand, der dich tröstet, wenn du traurig bist, oder der für dich da ist und dich mal so ein bisschen, auch wenn man das davon als Junge natürlich nicht allzu oft Gebrauch machen möchte, aber wenn du einfach mal auch in den Arm genommen werden willst oder so. Und da ist dann eine liebe, empathische Erzieherin dabei, die kann sich dann ja schon für immer einbrennen. Ich habe sie vor 2 Jahren mal wieder getroffen, nach bestimmt 25 Jahren ohne Begegnung, habe sie sofort wiedererkannt.
Echt,
ne? Sofort, das ist Geli. Und das Krasse ist, die hat mich auch wiedererkannt. Und ich treffe manchmal Kinder, die ich vor 3 Jahren betreut habe, die ich nicht wiedererkenne. So, ne? Also,
okay, das ist krass.
Das war schön. Wir haben Disco Fox zusammen getanzt.
Wo hast du die getroffen?
War ein sehr bunter Abend.
Ja, in Flensburg wahrscheinlich.
In danach. Flensburg.
Aber ihr habt nicht geknutscht am Ende, oder?
Nein, das ist nicht passiert.
Und du hast gerade gesagt, sie war eine Bezugserzieherin.
Droppt da schon das erste Fachvokabular.
Ja, was macht denn eine Erzieherin zur Bezugserzieherin, beziehungsweise einfach in deinen Augen jemanden, der einen Pädagogen, eine Erzieherin oder einen Erzieher zu einem guten Erzieher?
Also ich habe gerade auch gemerkt, als ich das Wort ausgesprochen habe,
du hast nicht gegendert.
Finde ich auch eigentlich nicht so cool, das Wort, aber da bin ich vielleicht auch einfach ein bisschen streng. Eine Bezugserzieherin oder ein Bezugserzieher wird dir, wenn du als unerfahrenes Kita-Kind in die Kita eingewöhnt wirst, und das ist ja ein Eingewöhnungsprozess, es lauern zwar viele schöne Dinge am Ende des Regenbogens, aber erstmal ist es ganz schön heftig, du verlässt deine Eltern und deinen geschützten Raum, musst lernen, irgendwo alleine klarzukommen, und da wird dir jemand im besten Fall an die Hand gegeben, der nochmal ein spezielleres Auge auf dich wirft, als die anderen Erzieher, die natürlich auch da alle Hände voll zu tun haben irgendwie, sondern der erstmal besonders in der Anfangszeit guckt, dass es speziell dir sehr gut geht. Der zwar auch ein Auge auf den Rest der Gruppe wirft, aber der vor allem guckt, der oder die vor allem guckt, dass dir dieser Wechsel in diese neue Welt irgendwie möglichst leicht gemacht wird. Und das geht bei Kindern halt nur über Nähe und
körperliche Vertrauen. Nähe, also auch? Also wirklich kuscheln
auch
und hochnehmen und so?
Körperliche Nähe, ja, klar.
Hat sich daran...
Ja, total wichtig ist auch in diesem Alter.
Voll.
Du kannst ja nicht von Worten trösten lassen oder so, wenn es dir mal schlecht geht. Da brauchst du einen Arm.
Ja, aber da gibt es ja auch so Unterschiede. Also ich habe zum Beispiel, als ich selbst meine Tochter bekommen habe, gelernt, dass Babys oder kleine Kinder das total nervig finden, wenn man die so ganz leicht nur berührt.
Ja.
Und eigentlich immer brauchen, dass man sie wirklich festhält und nicht so ein Fingerchen so leicht drauflegt, sondern wirklich die Hand.
Oder womöglich noch am Kopf so ein bisschen so mit ein oder zwei Fingern so ein bisschen so rumkratzen. Ne? Das macht die richtig aggro.
Genau. Und deshalb, glaube ich, ist ja auch anfassen und also das ist ja verschieden auch von Person zu Person. Lernt man sowas als Erzieher, dass man die halt auch ruhig richtig da ist?
Ja, ich kann da jetzt dann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Wenn du genau hinguckst und merkst, was für einen Menschen und was für ein Kind du vor dir hast, dann kannst du das relativ schnell einschätzen, ob das ein Kind ist, was ein bisschen mehr von dieser Körperlichkeit vielleicht braucht oder für das es auch wichtig ist, dass man eben genau das nicht macht, also es nicht überfällt mit zu viel, komm mal hier in meinen Arm rein und irgendwie lass dich von mir trösten, aber das trotzdem dann unbedingt deine Nähe braucht in bestimmten Momenten. Ob das nun durch eine Umarmung oder einfach durch, ich bin bei dir und ich signalisiere dir, dass ich nachvollziehen kann, was du gerade empfindest, und wir teilen das auch so ein bisschen und leben diesen Moment auch so ein bisschen zusammen.
In deinem jetzigen Job als Erzieher, siehst du da Parallelen zu deiner eigenen Kindergartenzeit oder vor allen Dingen Unterschiede, weil ja doch ein paar Jährchen dazwischen liegen?
Also erstmal muss ich kurz sagen, ich mache diesen Job nicht mehr. Ich habe gekündigt. Frisch.
No. Mhm. Sind das jetzt hier News bei übermorgen?
Wenn ich das hier an dieser Stelle exklusiv verraten darf, dann ja.
Man blende einen Wahnsinns-Jingle ein.
Cool, oh mein Gott. Aber die Quinn und die Kollegen wissen es schon oder erfahren sie es jetzt
alle
quasi auf Spotify.
Bescheid, alle wissen, hey, und hiermit verkündige ich meinen Ausstieg.
Newsflash.
Alle wissen Bescheid, waren auch ein bisschen traurig, dass ich gegangen bin. Ich selber, mir fiel es auch nicht so leicht, aber es war jetzt bei mir am Ende einfach eine Zeitmanagement-Frage und auch jetzt mit 2 eigenen Kindern und so, das Leben verändert sich ja auch stetig und zwischendurch müssen dann mal solche Schritte gemacht werden. Weil für mich war das jetzt ganz wichtig, dass ich diesen Schritt daraus mache.
Du machst ja jetzt so musikalische Erziehung.
Der Doppel- und Dreifach-Herausforderung geschuldet, also sozusagen eine erfolgreiche Band haben, selber Papa sein, auf Tour sein und gleichzeitig noch die Rolle als Erzieher gut machen wollen, das ging einfach nicht mehr auf, die Rechnung?
Das lief ein paar Jahre sehr gut parallel, aber das wird jetzt ab diesem Jahr nicht mehr funktionieren, weil wir auch als Band jetzt noch mehr Verantwortung übernehmen, indem wir unsere Musik und unsere Produkte zukünftig selber veröffentlichen. Und
das Newsflash Nummer 2.
Plattenfirma machen. Newsflash Nummer 2. Deine Freunde, weg von Universal. Genau, und um diese Verantwortung richtig auch anzunehmen, war das einfach nötig. Was nicht heißt, dass ich für die komplett aus der Welt bin, weil das tatsächlich auch so ist. Klingt jetzt so ein bisschen bilderbuchmäßig vielleicht, aber meine ich durchaus ernst. Mir hat das auch sehr viel gegeben, mit den Kindern da zusammen diese Musik zu machen. Und ich mache das dann halt auf einem unentgeltlichen Level in unregelmäßigeren Abständen auch noch weiter.
Echt, ne?
Aber ich bin halt nicht mehr angestellt. Ich bin jetzt mein eigener Chef.
Okay, sauber, Chapeau erstmal.
Ja, danke.
Dazu lauter krasse News hier rausgehauen worden. Ich springe noch mal kurz in die Chronologie zurück.
Ja, ihr müsst mich eh da durchleiten, ne? Vor allem, wenn es auch um Kindheit und mein Leben und so geht. Ich antworte euch auf alles, aber ihr müsst mich an die Hand nehmen und da durchführen. Und wenn ich abschweife, sagt
wie ein Kind.
Ich bin im Zweifel ja derjenige, der hier auch Dinge fragt, die ihr beide schon kennt. Und es ist ja kein Geheimnis, dass du, Anna, Flo, schon sozusagen als Nordlicht sozusagen aus der Ecke, gleichen Ecke kommt, ihr euch schon eine Weile kennt. Insofern, das eine oder andere dürfte dir bekannt sein, aber mir noch nicht und all den draußen. Leuten da draußen auch noch nicht. Vielleicht noch mal kurz einen Sprung. Du hast gerade ein bisschen erzählt, wie du durch sozusagen leerstehende Flensburger Buden gestratzt bist. Aber noch mal kurz zwei, drei Sätze. Wo und wie bist du groß geworden da oben im Norden?
Also ich bin in dem kleinen Dörfchen Tarup am Stadtrand von Flensburg groß geworden. Als sehr glücklicher Sohn meiner Eltern. Das klingt jetzt komisch, aber ich bin einfach... Ich erwähne das gerne mal, dass ich sehr glücklich bin mit meiner Kindheit und auch mit der Art, wie unsere Eltern uns, also mir und meinen beiden Brüdern, die haben da nämlich auch gelebt, was sie uns für ein Leben ermöglicht haben. Und da bin ich groß geworden, wie das viele andere aus kleinen Städten. Flensburg ist ja immer, kratzt ja immer so knapp an der 100.000er-Grenze, was die Einwohnerzahl angeht. Das heißt, nach ein paar Jahren kennst du die Stadt, du kennst jeden Winkel. Aber sie ist auch nicht zu klein, als dass das da sehr schnell langweilig werden würde, oder, Anna?
Nein.
Was sagst du als alte Flensburg-Veteranin dazu?
Auf gar keinen Fall. Ich finde nicht mal, dass Tarup irgendwann langweilig wird. Vielleicht temporär, aber eigentlich bleibt es spannend. Du hast gerade gesagt, dass deine Eltern dir eine glückliche Kindheit ermöglicht haben. Vor allen Dingen so ermöglicht. Was gehört denn dazu, glaubst du, für eine glückliche Kindheit?
Also ich bin zum Beispiel jetzt, auch wo ich eigene Kinder habe, froh darüber zu merken, dass meine Eltern damals schon sich nicht haben von Ängsten leiten lassen, die durchaus verbreitet in der Gesellschaft und gerade auch noch so in der Generation unserer Eltern. Wir sind ja jetzt schon ein weiter sozusagen, die nächste Generation, die ihre eigenen Kinder erzieht. Aber dass meine Eltern mir zum Beispiel trotz schlechter Noten, die ich oft mit nach Hause gebracht habe, nicht eingetrichtert haben, dass ich deshalb keine Zukunft haben werde, zum Beispiel. Das war nämlich das, was mir in der Schule noch sehr deutlich immer wieder auch so von Lehrerseite, und wir hatten auch coole Lehrer und so, aber das wurde mir immer wieder so eingebläut, dass wenn ich so weitermache, wenn ich nicht lerne, mich zu konzentrieren und vor allem, wenn ich nicht lerne, mich auf diese Art zu konzentrieren, wie es von mir erwartet wird, dass das dann nichts wird und dass ich dann eigentlich keine Chancen habe im Leben. Und wären meine Eltern auch noch mit auf diesen Kahn aufgesprungen, was ja auch nicht so unüblich war zu der Zeit, da in diesen Kanon mit einzustimmen, dann will ich mir manchmal gar nicht ausmalen, was das mit meinem heutigen Selbstbewusstsein gemacht hätte.
Und das heißt, deine Eltern haben so ein bisschen das aufgefangen, was du in der Schule als nicht besonders empowernd empfunden hast.
Genau, ja, als das Gegenteil von empowernd. Ich hatte das da so, die Schule ist halt ein Ort, wenn du da nicht funktioniert hast, oder so ging mir das, so war das meiner Erfahrung nach, dann lastete da direkt die erste Form von schlimmem gesellschaftlichen Druck auf deinen Schultern, nach dem Motto, wenn du es hier nicht packst, so, dann packst du es auch da draußen später in der großen Welt, wo du ja auch irgendwann ein erwachsener Mann sein möchtest, wirst du es dann so nicht packen. Und das ist so eine von den Sachen, wofür ich meinen Eltern und speziell meiner Mutter total dankbar für bin, dass die das auch immer wieder relativiert hat und mich auch immer wieder das Schöne daran gesehen hat, dass sie einen sehr hippeligen, sehr unkonzentrierten, aber dafür auch sehr kreativen Jungen hat, der halt nur seine Stärken nicht unbedingt in der Schule am besten
mega
zeigen konnte.
womit wir vielleicht ja bei einem Thema wären, wo du durchaus schon in frühen Jahren Stärken gezeigt hast. Du hast ja schon super früh angefangen, Musik zu machen und dann relativ früh sozusagen das quasi zum Beruf gemacht. Haben dir deine Eltern an der Stelle auch immer den Rücken freigehalten sozusagen, immer. Der Hibbeligkeit so da sozusagen frei Bahn zu lassen?
Als ich es mir jetzt vorstellen könnte, das bei meinen eigenen Kindern zu tun, ehrlich gesagt, so mit Mama hat uns immer überall hingefahren, den Kofferraum vollgeladen, wenn es dann schon an die ersten kleinen Auftritte ging. Und
wie alt wart ihr da, muss man glaube ich dazu
als
sagen?
Als wir angefangen haben, genau, da waren wir in der 5. Klasse.
Das ist echt noch klein
11
auch.
11 Jahre alt.
Da hieß es noch nicht echt, das Projekt, sondern hatte
da
noch
einen
anderen.
Da waren wir noch zu 7 und hießen 7 Up, weil wir noch 2 Girls dabei hatten.
Okay, und dann habt ihr Markenrechtsstreitigkeiten mit dem Pepsi-Konzern gehabt und musstet nochmal neu denken.
Wir haben als 7 Up eine CD damals veröffentlicht in der Tauschauflage.
Ich hab sie noch.
Und
ich hab
da
sie
haben
noch.
Wir Gott sei Dank keinen, da gab, also das hat das Getränk 7-Up wahrscheinlich nicht so ernst genommen, diese 1000 CDs, als dass sie dachten, wir würden uns da jetzt irgendwie deren Namen aneignen. Die ließen uns in Ruhe. Haben wir Glück gehabt.
Aber deine Mama hat euch auch in Ruhe gelassen und sogar noch unterstützt, indem sie euch rumgefahren hat.
Überall rumgefahren und dann wirklich, als es dann, wir haben als Band sehr schnell so einen Ehrgeiz entwickelt, dass wir dann auch gesagt haben, wir wollen auch die Ferien gerne und jedes Wochenende fast irgendwo in Studios und in Proberäumen verbringen und generell musste sie ja auch, und das finde ich auch total krass, wenn ich da heute drüber nachdenke, ich war ja erst 16,5, als ich dann mit dieser Band von zu Hause verschwunden bin, um auf Tour zu gehen und sehr viel damit unterwegs zu sein und dann ja auch schon mit Medien so ein bisschen, das ist jetzt ein großer Sprung, den wir gemacht haben, aber das finde ich die noch viel heftigere Leistung, auch jetzt mit eigenen Kindern zu denken, okay, 16,5, ich war echt noch selber voll das Kind. Mhm. Und sie hat mich aber in einem Moment losgelassen, wo sie bestimmt begriffen hat, ich muss den jetzt auch loslassen. Und dadurch, dass sie das so rechtzeitig getan hat, komme ich halt heute als 37-jähriger Mann immer noch sehr gerne, sehr regelmäßig nach Hause. Und wir haben halt alle ein super Verhältnis zueinander. Und das liegt bestimmt auch daran, dass sie mich so früh gehen lassen konnte, obwohl das mit Sicherheit nicht leicht war.
Habt ihr da mal drüber geredet, ob das, wie das für sie war?
Ja.
Ist das vielleicht?
Klar, da reden, also das war ganz schwer für sie.
Aber ich glaube,
da hat sie all ihre Kraft zusammengenommen und mich das auch nicht so spüren lassen, dass sie da schon auch drunter leidet, dass ich so viel weg bin und auch gefühlt in so eine Welt entlassen werde, wo ja auch andere Sachen locken. Harte Drogen. Und andere Sachen.
Und harte Drogen, würde ich mir sagen lassen.
Wahrscheinlich auch. Nee, aber wirklich so, ne? Einen Jungen loszulassen, der dann, weil er halt gerade zu dieser Zeit professionell irgendwie Musik macht, der dann in so eine Glitzer-, Glamour-, Fernseh-, Erfolgswelt, so, das also hätte ich große Probleme mit, sagen wir mal so.
Wann war dieser Moment, also auf die Gefahren, dass die Bravo dich das damals schon oft gefragt hat, als du oder vielleicht auch die Menschen um dich rum, deine Mama, und gemerkt haben, okay, ich mache jetzt das und ich mache jetzt nur noch das und ich mache das jetzt richtig. Und sozusagen, was lange Hobby war, wird jetzt richtig Beruf und ich werde jetzt Musiker, volle Kanne.
Der Moment war, glaube ich, als wir unsere Plattenverträge in unserer alten Schule, es war eine Gesamtschule, zusammen mit sämtlichen Verantwortlichen des damaligen Labels unterschrieben haben. Das haben wir in unserer Schule gemacht.
Mit oder ohne Eltern?
Natürlich mit unseren Eltern, weil wir noch gar nicht geschäftsfähig waren.
Man würde es den großen Major-Labels zutrauen, dass sie die Jungs haben einfach alleine unterschreiben lassen.
Ja, aber es hätte ja auch sein können, dass ihr so sagt, ja, okay, die müssen, nee, hast schon recht. Auf jeden Fall, man würde es ihnen zutrauen.
Aber da wussten wir, oder da hatten auch die das Gefühl, jetzt geht's los, weil so eine Unterschrift unter so einem Plattenvertrag, egal, das, eigentlich sagt das ja noch gar nichts, das ist ja einfach nur eine Unterschrift auf einem Vertrag.
Meine Eltern hätten das nie gemacht, niemals, schau mal gar nicht.
Das ist ein ikonenhafter Satz, die Unterschrift unter dem ersten Plattenvertrag.
Mit 16.
Ja.
Ja. Ja, krass, auf jeden Fall. Ich finde es wirklich auch eine Leistung, dass deine Mutter dich das hat machen lassen. So, vor allen Dingen, weil du auch schlecht in der Schule warst. So, also dieses Vertrauen dann auch in dich und dass das schon wird und in deine Fähigkeiten und so, muss ja riesengroß sein. War das bei eigentlich euch allen so? Also haben alle Eltern gleich gesagt, jo, kein Ding? Oder war da irgendjemand dabei, der, weil ich finde es eigentlich eine Leistung, dass man 5 Leute findet, deren Eltern alle gleichzeitig sagen, okay, probier's doch mal als Popstar.
Ich glaube, dass denen das schon, was die Sache vielleicht ein bisschen erleichtert hat, war, dass die das über Jahre mitverfolgt haben.
Wahrscheinlich,
und auch
ne?
gemerkt ja. haben, so, wir sind auch wirklich fleißig und wir steigern uns und wir, für uns ist das zwar auch sehr viel Spaß, aber auch viel Arbeit.
Ja.
Und das stellt, wenn ich dann versuche, mich in meine Eltern reinzuversetzen, stelle ich mir diesen Part auch ehrlich gesagt total gut und angenehm vor, zu sehen, okay, wir haben ein Kind, was jetzt nicht die, was nicht den Erwartungen entspricht, die viele andere an ihn oder sie stellen. Und da gibt es viele Momente, wo unser Junge auch versagt eigentlich oder dem Druck nicht standhält, der irgendwie auf ihm lastet. Aber er hat auch diese Sache, wo wir sehen, wenn der irgendwie Musik macht mit seinen Freunden zusammen und wenn, wenn der auf Bühnen kann, dass der dann nicht nur für sich in seiner Welt komplett glücklich ist, sondern auch richtig da zu sein scheint. Das ist, glaube ich, schon nochmal so ein... ich glaube, das macht viel und das hilft viel in der Entscheidung, den Jungen das mehr machen zu lassen.
Aber dafür musst du halt auch hingucken.
Du musst hinschauen,
als Eltern.
Ja.
Was danach folgte, war ja wahrscheinlich, nehme ich mal an, und das liest man ja auch allenthalben sozusagen, dass, auch wenn ihr heute noch drüber sprecht, eine wahnsinnig wilde Zeit, die ja ein paar Jahre andauerte und dann relativ jäh zu Ende ging, so, oder? Mhm. Dieses große Abenteuer, Popstar, Boygroup, keine Ahnung, war dann irgendwann war vorbei, das große Spektakel, oder?
Ja, irgendwann war es vorbei, aber auch so ein bisschen fast, das war ein selbstgewähltes Schicksal, das Ende von uns, weil wir waren zwar, unser drittes Album war nicht so erfolgreich wie das zweite, es war sogar sehr viel weniger erfolgreich. Trotzdem konnten wir noch gut von der Musik leben und konnten noch gut auf Tour gehen und es sind noch genügend Leute zu unseren Konzerten gekommen, aber wir haben ja gerade schon gesagt, wir waren 11, als wir die Band gegründet haben und dann 10 Jahre später und 10 heftige Jahre später, wo wir wirklich mehr als irgendwie die Bühne miteinander geteilt haben, sondern uns komplett darauf eingelassen haben, dass wir uns unser ganzes Leben dieser Sache widmen eigentlich. Mhm. Nach diesen 10 Jahren haben wir dann irgendwann, da gab es dann nicht mehr, da war weder Erfolg noch Geld noch... noch irgendwelche anderen Dinge entscheiden für uns, sondern lediglich das Gefühl, machen wir das hier noch gerne. Und als wir das so langsam verloren haben oder gemerkt haben, wir fangen an, uns für andere Sachen zu interessieren und es ist irgendwie, es fühlt sich nicht mehr so an wie die ganzen Jahre davor und der Spaß ist nicht mehr derselbe und wir haben es schwerer, uns musikalisch irgendwie zu einigen und so, da haben wir dann relativ unspektakulär gesagt, okay, das war's. Für uns ist es vorbei und unser Umfeld war natürlich entsetzt. Du sollst ja auch die Kuh melken, solange sie Milch gibt und so.
Und das war ja auch...
Ein bisschen Milch hatten wir noch.
Man war ja was geworden. Du sollst was werden.
Aber da war für uns schon so, das war eigentlich gar keine Frage. Wir wussten schon immer, wenn der Tag kommt, an dem uns das keinen Spaß mehr bringt, müssen wir damit aufhören.
Das heißt, ihr habt es genauso gemeinsam beendet, wie ihr es auch gestartet habt?
Genau.
Das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein, wenn man so aus der Perspektive eines Fans immer so die anderen Historien sieht, wo sozusagen Rosenkriege und Entzweigungen...
Aber weißt du, was ich noch von wegen die... ich glaube, sorry, ich muss da einmal noch rein, weil ich habe das gerade auch gedacht, das waren ja auch schon auch echt noch andere Zeiten. Ne? Ich habe das gerade noch mal zu den Eltern zurückgedacht und wo du auch gesagt hast, ihr habt euch nur auf euer Ding konzentriert, Flo. Euer Ding war ja Musik und... nicht Social Media zum Beispiel, weil das gab es da ja alles noch nicht. Und das finde ich auch ganz spannend, noch einmal um zu den Eltern zurückzukommen, ob das wohl leichter für die war, als es heute wäre, weil es halt nicht Videos davon gibt, wie ihr auf Aftershow-Partys seid oder wie ihr irgendwie, keine Ahnung, euch Rihanna-mäßig auf dem Kopf des Bodyguards ein Blunt dreht oder so. weil das denke ich halt auch, dass das halt damals, du wusstest ja letzten Endes eigentlich, du konntest es dir ja schön reden, ja, mein Junge, der spielt, der trommelt jetzt immer und alle applaudieren, das ist super und das andere konntest du ja ausblenden, das geht ja heute gar nicht mehr.
Das ist undenkbar heute, das stimmt. Und das ist ein interessanter Punkt, da habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst, ich glaube, das wäre so nicht möglich gewesen
für unsere
Eltern, das so, weil das war, wie du sagst, auch noch die andere Zeit. Das war, wenn du im Fernsehen warst, dann hast du es eigentlich geschafft. Und da hat es natürlich auch immer, da wurde man toll präsentiert und sowieso die Stars dieses Landes, seien es nun Musiker, Schauspieler oder sonst was, die waren halt immer, die hatten ja auch noch, also da gab es ja noch keine Shitstorms, niemand, den du irgendwo gesehen hast, wie er sich krass daneben benimmt
genau.
oder so.
Rosenkriege, deshalb komme ich drauf, Jakob, weißt du, das war ja alles, du konntest das ja alles schön sozusagen und ich glaube, deshalb sagst, ist vielleicht einer der Punkte, warum du heute sagst, ich weiß nicht, ob ich mit meinen Kindern so locker wäre, weil die haben wahrscheinlich eine Live-Übertragung ihres ganzen Lebens dann später mit so dabei.
Ja, plus das bestimmt dazu kommt, aber das kennen vielleicht auch, oder das kennen vielleicht auch viele Eltern. Ich glaube, dass meine Eltern zu dem damaligen Zeitpunkt mehr Vertrauen in mich hatten, genau. als ich überhaupt selber.
Oh, wow.
Ne? Und das, das ist ein Phänomen, was ich jetzt noch nicht so gut kenne, weil meine Kinder sind noch so klein, denen kann ich noch nicht vertrauen. Wenn ich
aber
denen vertraue, dann springen die vom Balkon.
I know. Nee, aber wir wollen ja auch über morgen reden sozusagen. Wie kriegt man denn dann trotzdem wir jetzt in dieser öffentlichen Welt, also wie kriegt man das hin, dieses Vertrauen?
Ich glaube, dass was uns heute vielleicht ein bisschen leichter fällt oder was mir hoffentlich auch meinen Kindern gegenüber leichter fallen wird, als das noch zur Generation unserer Eltern irgendwie der Fall war, ist, denen eine andere Form von Verständnis in manchen Punkten auch, also jetzt Beispiel Schule.
Kurze Zwischenfrage, ja. Wie alt sind deine Zwergleins?
3,5 und 1,5.
Okay.
Das ist richtig Action gerade.
Ja, glaube ich wohl.
Die haben gerade, die fangen gerade an.
Jakob, wie alt sind deine?
So, das ist
wo du, glaube ich, wohl sagst?
Meine sind 6, fast 4 und ein halbes Jahr.
3,
ja.
Wir sind 1, 2, 3.
Halb Mann, halb Augenring.
Ich kann mir das alles nicht vorstellen, sage ich euch. Schon 2 entziehen sich meiner Vorstellung.
Ja, aber der Trend geht zum Drittkind, sagt man das nicht?
Ich kenne die Leute, die ich kenne mit 3 Kindern, die sagen, dass der Sprung von 1 auf 2 viel heftiger war als von 2 auf 3, weil da bist du eh schon das
du bist eh am Arsch.
Du bist eh schon am Arsch. So, genau.
Ey, wo du das gerade meintest, Flo, mit dem mehr Vertrauen, als du dir selbst vertraut hast, findest du generell, dass Kinder ernst genug genommen werden?
In meiner Welt und in meinem noch sehr kleinen Mikrokosmos, bestehend aus meiner eigenen Familie und Freunden, ja.
Und gesamtgesellschaftlich?
Da draußen eher nicht. Eher nicht.
Weil das finde ich gerade so ein bisschen das Schöne, was du von deinen Eltern erzählst und auch von dir, ist halt so dieses, ja, Kinder halt als Menschen wahrnehmen und halt nicht als kleine Idioten. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass man das möglicherweise selbst unbewusst viel zu oft macht.
Ja, auch immer noch. Guck mal, also ne, ich stelle mich ja ganz nach vorne und sage, wir müssen die Kinder noch ernster nehmen gerne und irgendwie mehr auf Augenhöhe begegnen. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was uns als Band immer so, das wabert immer so mit, dass wir das
als jetzige
machen.
Band, müssen wir sagen, weil wir waren ja bei der alten stehen geblieben. Wir kommen
ja
gleich nochmal drauf zurück.
Angekommen. Also bei der jetzigen Band geht es ja ganz oft darum, auch Kindern auf Augenhöhe zu begegnen und denen auch mehr zuzumuten in eigentlich sämtlichen Bereichen.
Ja.
Und trotzdem ist es auch bei uns immer noch so, dass wir zum Beispiel manche Songs, die wir auf dem Album für Eltern schreiben, dass wir noch so beim Schreiben denken, ja okay, der ist dann jetzt für die Eltern, damit können die Kinder dann nicht so viel anfangen. Und ein halbes Jahr später treffen wir die irgendwie auf Tour und die können nicht nur natürlich die Texte auswendig, sondern checken auch ganz genau, worum es uns ging und lesen auch die Sachen mit, die zwischen den Zeilen stehen und verblüffen uns, die wir ja eigentlich diese Musik für sie machen, trotzdem auch immer wieder selber, sodass wir denken, okay, die checken, wir können das noch krasser eigentlich machen, wir können noch einen Schritt weiter gehen. Und bisher ist es eigentlich so, dass wir jedes Mal noch gefühlt einen Schritt weiter gegangen sind und die uns dann danach gezeigt haben, ihr könntet, wenn ihr wollt, auch noch einen weitergehen. Und da ist also das Ende noch gar nicht so absehbar. Bisher wurden wir immer wieder überrascht und sind verblüfft, was du gerade sagtest, wie viel da eigentlich schon verstanden wird. Und natürlich auch, das Kind dankt es dir halt tausendfach, millionenfach zurück, wenn du ihm ein bisschen signalisierst, dass du es ernst nimmst. So, man kriegt so viel wieder. Ne? Und das Level, man darf auch nicht vergessen, dieses, die Unterhaltung zwischen Erwachsenen und Kindern, die wird ja ganz oft von uns gelenkt. Ja. Und wir stülpen denen ganz oft sozusagen das, was wir denen zutrauen an Dialog, stülpen wir denen so über. Und versuchen gar nicht immer da nochmal irgendwie nochmal einen Schritt rauszugehen oder so, sondern, aber wenn wir das tun, gibt es halt, sie danken es dir einfach so sehr, ne? Und reichen dir da so doll dann die Hand und heben das selber dann auch manchmal aufs nächste Level und du stehst einfach nur mit offenem Mund da und denkst, das gibt es doch nicht. Deshalb ist das so wichtig, dass man zwischendurch das auch einfach so die eigenen Muster, die sich auch bei mir, auch in meiner Rolle als Vater, immer wieder so zwischendurch, gerade wenn es so ein bisschen... Wenn sich die Hülle wieder so ein bisschen verfestigt, kommt eins meiner Kinder, haut drauf und ja. Das bricht auseinander. Und also total spannend und irgendwie auch schön, finde ich, dass es eben nicht so ist, dass du das alles so genau abstecken kannst.
Checken das alle? Also checkt das auch eine Mutter im Publikum oder kriegt ihr auch manchmal so, dass jemand sagt, also Entschuldigung, das war jetzt aber ein bisschen viel für die Kleinen noch.
Wir machen ja auch manchmal, wir gehen ja selber auch manchmal so ein bisschen drüber, ne? Ja. Über so bestimmte, aber irgendwie auf der anderen Seite, nee. Ich habe das Gefühl, die checken das immer voll. Mhm. Ich weiß es nicht.
Nun bedient ihr wahrscheinlich auch ein gewisses Milieu, möchte ich behaupten, der ich schon zweimal auf euren Konzerten war.
Warst du?
Ja, ja. Aber vielleicht, ich finde das ganz spannend, diese Parallele oder diese Metapher, vielleicht Kindermusik auch als Metapher für wie geht man generell mit Kindern um. Und so verstehe ich sozusagen auch das Projekt Deine Freunde, also das, was sie macht, irgendwie Hip-Hop für Kinder auf Augenhöhe, mit mehr Anspruch, mit mehr Qualität, als Kindermusik es sonst lange hatte. Also siehst du da auch schon eine Parallele sozusagen, diesen Sprung, den es da braucht, in Kinder ernster nehmen musikalisch, auch als Metapher für wie ernst nehmen wir Kids überhaupt?
Generell, ja, na klar. Echt. Und das ist, auf der einen Seite ist das total motivierend und irgendwie kann einem richtig Rückenwind geben, zu sagen, ey, komm, in unserem kleinen Wirkungskreis versuchen wir das jetzt mal bis ins Maximale auszureizen. Mhm. Auf der anderen Seite ist das aber auch oft frustrierend, weil das, was wir machen, ist ja Entertainment letztendlich. Ne? Und die Musik soll die Kinder unterhalten und denen vielleicht irgendwie eine gute Zeit und auf den Konzerten tanzen und so weiter. Aber es wäre natürlich auch schön, wenn man diese Art der Begegnung oder der Augenhöhe auch auf alle anderen Bereiche überträgt, weil die wird da fruchten. Mhm. Das funktioniert nicht nur auf musikalischer Ebene. Es geht in allen anderen Bereichen auch. Und da fängt man halt auch ganz schnell an, ein bisschen traurig zu werden, wenn man sich anguckt, wie das alles da draußen funktioniert.
Ja, für mich ist das ein totales Sinnbild für wie Kunst auch funktioniert. Also dem man ja immer sagt, sozusagen Kunst muss irgendwie Mauern einreißen und für Themen sensibilisieren und den Vorhang wegziehen. Und ich merke, dass das, also ich als Papa von drei Kindern, der sozusagen eure Mucke läuft rauf und runter bei unseren Kids und die unter meinem Bett-Sampler natürlich auch. Und wie man plötzlich merkt, dass einem so Finger in so Wunden gelegt werden, weil so Muster von einem selbst als Papa oder als Mama aufgezeigt werden.
Und auch als Mensch.
Diese Sprüche, die man immer macht und diese Phrasen, in die man verfällt und das ich zähle bis drei und dieser Scheiß, wo man dachte, so wollte ich eigentlich nicht sein. Ja. Die sich aber irgendwie auch irgendwie dann doch etablieren, weil man natürlich in der gleichen Stresssituation
ist. Auch so tief stecken teilweise. Ja, ja. Ne? Das ist ja, da gehört halt auch ein Arsch voll Selbstreflexion dazu, sich da überhaupt zu begreifen. Ja. Auch in der Erziehung seiner Kinder gegenüber. Ne? Also jetzt zum Beispiel letztes Weihnachten so, meine Frau hat das vor 3 Jahren schon angeregt, dass sie meinte, lass mal nicht mehr so übertreiben jetzt mit Weihnachten und irgendwie mit den Geschenken und so.
Ein sehr nachhaltiger Gedanke.
So, ne? Und ja, nun auch, ich glaube, das ist Thema in vielen Familien und letztes Jahr war das dann so, wir saßen irgendwie unter dem Weihnachtsbaum und wir wissen eigentlich, dass wir das, wir wollen diese Konsumschlacht eigentlich nicht. Und wie es dann so ist, aber wenn du Kinder hast, dann drücken alle dann trotzdem natürlich nochmal ein Auge zu. Guck mal, ja okay, aber für die Kinder machen wir eine Ausnahme. Und dann sitzen sie da doch wieder vor einem Berg von Geschenken. Und was mache ich? Ne? Ich sitze neben meinem Sohn und will dann also, weil ich natürlich merke, viel mehr als er, alle Blicke sind auf uns gerichtet, beziehungsweise auf ihn. Er soll sich jetzt durch seinen Geschenkeberg arbeiten. Und natürlich auch sich nicht nur für die Verpackung oder den Karton interessieren, sondern
bitte auch geflissentlich freuen.
Freudig, setzt sich damit auseinander. Und ich bin selber genau dieser Typ geworden in dem Moment, der da sitzt und seinen Sohn im Grunde unter Druck setzt, sich vor allem jetzt zu freuen, damit es auch, ne,
damit sollen ja auch alle sehen, dass er ein dankbarer und guter
Junge ist und so. Kann ja nicht sein, dass er das jetzt gleich in die Ecke tritt und so, ne? Ja. Und bin da so klassisch in die Falle getappt, ne, dass ich ihn wirklich wie so ein Tanzbär davor führen wollte. Dass er so, ja, und dann habe ich noch versucht, ihn so großväterlich so, guck mal hier, das gucken wir uns jetzt mal richtig an und so, ne? Und ich war fertig danach, ne? Ich saß da und habe irgendwie mit meiner Frau geredet und gesagt, ey, das, ich kann mir das jetzt verzeihen, dass ich da selber gerade in genau diese Rolle geschlüpft bin, die wir eigentlich nicht wollen. Aber das muss in den nächsten Jahren anders werden, denn das will ich wirklich nicht.
Aber habt ihr eine Ahnung, wo das herkommt? Weil ich glaube, also ich gucke jetzt rechts zu Anna, die sie die ganze Zeit wissend nickt und in mir selber rattern auch die Beispiele durch, wo man sich schon erwischt hat, plötzlich ein Elternteil ist und so Verhaltensmuster an den Tag legt, die man selber irgendwie total verpönt, wenn man sie vielleicht, wenn man darüber liest oder sie man selber
ja, wo man so denkt, hat. Wie uncool. Hey, so, ne? Ja.
Ich habe zu meiner Tochter neulich gesagt, sei nicht so wild. Ich habe mir die Hand klatschend auf den Mund gehauen. Ich habe zu einem kleinen Mädchen gesagt, sei nicht so wild.
Aber wo kommt das her? Also wie ist es einfach der Stress, der ja auch offenkundig ist, den man ja auch nicht verhehlen muss? Ist ja manchmal auch ein krasser Job.
Der war es in meiner Situation. Aber das, was Flo gerade erzählt hat, geht ja tiefer. Du hast recht, wo kommt das her? Ich glaube, also du sollst das natürlich
ich
beantworten.
Ich glaube, das alles hat ja immer so zwei Seiten. Wenn du zum Beispiel auch ein besonders empathischer Mensch bist oder so, dann kann das halt auch... Dann kann es auch darin umschwenken, dass du zum Beispiel Erwartungen entsprichst, weil du dein Gegenüber so gut einschätzen kannst in dem Moment, dass du merkst, okay, der hat eine gewisse Erwartung an mich. Und ob du sie dann erfüllst oder nicht, ist nochmal eine andere Entscheidung. Aber es passiert ja auch manchmal einfach so instinktiv. Du merkst, was irgendjemand von dir erwartet und du gibst ihm das. Und mit Kindern und in der Erziehung gibt es da, glaube ich, noch viel mehr, so, also wahrscheinlich so viele, dass wir die jetzt gar nicht alle aufzählen könnten, so viele mögliche Situationen, wo so dieser Snap-Moment immer so gefährlich nah ist. Und
ja, es ist auch, glaube ich, gesellschaftliche Konvention. Du kriegst ein Geschenk, du freust dich. Es gibt Kulturen, ich habe vergessen, welche. Jemand hat es mir neulich erzählt, ich glaube, na, ich weiß nicht, aber wo es sich nicht gehört, Geschenke vorm anderen, also vorm Schenker auszupacken, damit halt keine peinliche Situation. Ganz genau. Ganz genau. Ich glaube, ich mag es nicht sagen, ich google es nochmal, aber es gibt es auf jeden Fall und darauf beruft sich eine meiner besten Freundinnen, die es nämlich auch hasst. Und die sagt immer in, ich weiß jetzt leider nicht, ist es nicht üblich, ich halte mich da dran, bla bla bla, die packt es dann später aus und dann ruft sie dich an oder schreibt dir einen schönen Brief oder so. Und das finde ich eigentlich auch voll okay. Aber also gesellschaftliche Zwänge, was ich mich aber auch noch frage zu diesem Thema ist, wie geht man damit um? Und zwar auf der einen Seite seinem Kind gegenüber. Ich habe mich dann bei meiner noch nicht mal einjährigen Tochter entschuldigt für dieses Sei nicht so wild, weil ich das für psychologisch wichtig halte. Genau, wie geht man mit dem Kind um? Aber auch, wie geht man selbst damit um? Du hast gesagt, so irgendwie, du warst fertig danach. Und ich glaube, dass diesen Grat zu finden, zwischen sich selbst so zu schämen als Elternteil für seine Fehler und sie total zu verdrängen und so zu tun, als wäre man super, weil man keine Schwäche zeigen darf oder so. Wie gehst du damit um? Mit Erziehungsfails.
Also, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Es kann einfach der Ausspruch eines Freundes gewesen sein. Vielleicht ist auch ein Sprichwort, was seit 1000 Jahren gibt. Mir hilft es immer sehr, mir klarzumachen, dass ich es nicht perfekt machen muss, sondern nur gut genug. Und gut genug beinhaltet halt auch, Fehler machen zu dürfen und du musst halt auch keinen, ich finde auch dieser Anspruch, denn natürlich, du hast da dieses junge Leben vor dir und du liebst es irgendwie abgöttisch und du willst alles richtig machen, du kannst aber nicht alles richtig machen. Niemals in deinem Leben wirst du an den Punkt kommen, wo du das Gefühl hast, jetzt mache ich wirklich alles richtig und wo du gerade so dieses Elternshaming oder so sich Selbstshaming irgendwie erwähnst, ich glaube, das ist auch eine große Schraube, an der jeder Elternteil vermutlich irgendwie so drehen muss, dass man sich nicht direkt hart die Peitsche gibt für jeden kleinen Aussetzer.
Und auch anderen nicht übrigens.
Sehr gut, habe ich gemerkt, in Verbindung mit Kindern ist, wenn man mit einer Portion Humor ausgestattet ist. Weil das kann auch die stressigsten und chaotischsten und auch anstrengendsten Situationen dann doch irgendwie, kurz nachdem sie irgendwie geschehen sind, schon unterhaltsam und auch komisch machen.
Für alle, ne? Nicht nur für die Erwachsenen.
In diesem ganzen Chaos mit drin. Und das hilft mir auf jeden Fall sehr. Aber so, ne, ihr beschäftigt euch, oder die Frage, die ihr in den Raum stellt, ist, wie wollen wir mit Themen XYZ morgen umgehen? Und mit Kindern habe ich das Gefühl, bist du schon fast gezwungen, immer so sehr im Jetzt und im Heute zu sein, dass es noch eine Herausforderung mehr ist, sich mit dem Morgen zu beschäftigen. Dennoch ist es ja absolut wichtig.
Ja, vor allen Dingen auch im Punkto, also... Ja, in puncto die ernster zu nehmen, vielleicht auch in einer utopischen Superwelt.
Ja.
Wo du gerade meintest, nicht so hart mit sich selbst sein, dann als Elternteil. Ich finde, man sollte ja auch nicht so hart mit anderen Eltern sein. Ich habe das Gefühl so, also und ich bin seit einiger Zeit auf Instagram aktiv, Aber nirgendwo wird so hart gejudged wie unter Eltern. Ja. In der Spielgruppe, auf dem Spielplatz, Alter, ganz ehrlich, da ist Social Media ja gar nichts dagegen. Können
ganz
wir
schlimm.
Da mal ganz kurz einen Schwenk machen? Minischwenk.
Ja, nee, ich finde es total. Ich sozusagen hätte tatsächlich auch gerne gewusst, an welcher Stelle du dann doch um das Judgen nicht herumkommst. Du bist ja nicht nur Vater und machst Mucke für Kinder,
sondern
bist zumindest auch bis heute Erzieher gewesen und hast wahrscheinlich auch mit wahnsinnig viel Elternfiguren so mehr oder weniger Kontakt, die morgens da reinrauschen und wieder raus und alle so ihre eigenen Spleens an den Tag legen. Also wie oft fasst sich der Erzieher da an den Kopf und denkt, also klar, Stichwort Helikoptereltern und so, es gibt da bestimmt wahnsinnig viel, über das man sich auch aufregen kann. Oder wo man sich erwischt, sich drüber aufzuregen und sagt, Leute, das könnt ihr echt nicht bringen, oder?
Doch, da bin ich auch nicht, also da bin ich nicht frei davon, dann auch zu judgen. Ist dann immer natürlich die Frage, wie man noch damit umgeht. Es reicht nicht, wenn ich mich einfach über irgendwelche Sachen aufrege, sondern wenn es darum geht, dass ich mit Kindern zusammenarbeite und dann auch dementsprechend Kontakt zu deren Eltern habe, dann frage ich mich schon, wenn mir Sachen auffallen, wie wir das so nach vorne bringen können, dass es am Ende nicht nur darum ging, dass ich irgendwo das, was mir nicht passt, abladen konnte bei denen, sondern wie dem Kind geholfen werden kann. Ne? Und jetzt, was ein schönes Beispiel ist zum Beispiel einfach, wo du dann wirklich, wenn du Kinder hast, die zum Beispiel, es gab einen kleinen Jungen, der wahnsinnige Konzentrationsschwierigkeiten hatte. Und mit dem konntest du also kein Spiel mal länger als irgendwie 10 Sekunden, dann wollte er schon wieder zack ins nächste.
Und wir reden nicht von dir in dem Fall.
Ich war bestimmt auch so einer vielleicht am Anfang, wobei der war nochmal eine andere Nummer. Da hat sich dann irgendwann rausgestellt, dass er halt, es hört sich fast komisch an, wenn ich mich selbst darüber reden höre, aber der hat halt zu Hause immer Cola getrunken mit irgendwie 4 Jahren. Und hat halt seine Nachmittage am iPad verbracht. So, ne? Und ich bin der letzte Mensch, der technische Neuentwicklungen verteufelt. So. Ich habe auch ein Tablet zu Hause. Und dann, weißt du, wenn es mal darum geht, jetzt gucken wir uns mal 10 Minuten alle zusammen irgendeinen lustigen Scheiß an. So bin ich der Letzte, der da der mit erhobenem Zeigefinger um die Ecke kommt. Aber ey, es ist ein kleiner Mensch. Schütte doch nicht diesen ganzen Scheiß in ihn rein und lass ihn an so lange wie er. Ja, er wollte so lange. Ja, er ist 4 Jahre. Du darfst ihn nicht selber entscheiden lassen, machen, was er will. Die ganze Zeit. So, da geht's dann schon los. Und wo ich auch judge, ist bei zu judgenden Eltern. Die gehen mir richtig auf den Sack.
Gutes
Judging.
Weil letztens
wieder in der Elternschule, das ist so ein, da kannst du einfach mal hingehen und Zeit mit deinem Kind verbringen. Die spielen dann da und irgendwie die Eltern sind aber auch dabei. Und da haben sich dann drei Muddis, die offensichtlich alle ihre 1,5-jährigen Kinder nicht in den Kindergarten gegeben haben und da aber super stolz drauf sind und halt so und sich so wahnsinnig laut und unhöflich darüber unterhalten haben, dass sie es ein Unding finden, ein Kind unter 3 Jahren überhaupt in die Kita zu geben. Und das waren halt 3 Stück, ne? Mir reicht schon eine davon. So. Und die waren aber so laut und haben sich dann zu dritt so doll und auch so. Und ich dachte, ey, es ist, neben euch steht vielleicht gerade eine Mutter, die irgendwie alleinerziehend ist und die dann ihr Kind nun mal schon mit 1 in den Kindergarten bringt. Könnt ihr aufhören bitte?
Oder mit 6 Monaten.
Weil ihr in einer privilegierten Situation seid, so zu tun, als müsste da jetzt jeder mit gleichziehen und das auch so machen. Das finde ich ganz, ganz furchtbar, wenn nur mit der Geburt eines Kindes man meint, auch gleichzeitig die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Es sind halt immer individuelle Situationen, die man sich angucken muss. Und
es gab doch neulich diesen Film, der so durch die Decke ging. Ich habe ihn nicht gesehen, wo es um so Erziehungsmethoden in so einem
Duisburger. Ja. Ich habe vergessen, wie der heißt.
Wahnsinns,
aber
wo es sich drum entbrannt hat.
Da ging es halt um diese knallharte Erziehung wieder, der wir, glaube ich, alle nicht unbedingt, ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt, aber da ging es halt um diese ganz krassen, also so Sachen wie schreien lassen und sowas.
Genau.
In die Richtung ging das.
Ich habe den gar nicht gesehen, aber was es so offenkundig gezeigt hat, exemplarisch.
Ich habe ihn auch nicht gesehen.
Wie krass sich teilweise so Fronten verhärten.
Aber soll ich euch mal was sagen, Jungs?
Es Schulen gibt, sozusagen, wie man Dinge zu tun.
Aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Was ich glaube, und da würde ich gerne wissen, was ihr glaubt, ich glaube, es schwingt darin immer, und deshalb wird es auch so laut gemacht, ein bisschen dieses, ich klatsche mir selbst auf den Rücken, wovon du gesprochen hast, Flo, mit. Weil ich glaube, dass man ganz oft halt keine andere Möglichkeit hat und deshalb seine Möglichkeit sich selbst schönreden muss. kannst du nicht stillen, sagst du, Fläschchen ist viel besser, weil du alles natürlich gelesen hast, die Vorteile von Fläschchen, weil du wolltest ja stillen, so irgendwie. Mhm. Musst du dein Kind früh in den Kindergarten geben oder musst du es spät in den Kindergarten geben, weil du, was weiß ich, keinen Platz. Ich merke das gerade bei mir selbst. Ich kriege keinen Kindergartenplatz. Mhm. Ich wollte einen. Ich fange jetzt an, ich wollte einen Waldorfplatz natürlich. Ich fange jetzt an, mir einzureden, warum Waldorf doch scheiße ist. Ich merke das bei mir selber und das könnte mir passieren, dass ich das laut auf dem Spielplatz mache. Hängt es vielleicht auch mit diesem, man ist so streng mit sich selbst und will sich verteidigen zusammen? Warum sind Eltern so streng zu sich selbst?
Ja, da denke ich viel drüber nach, aber die Frage konnte ich auch noch nicht so beantworten. Vielleicht ist es auch stellenweise eine Überforderung, weil dir halt so, dir wird das heiligste Geschenk gemacht, was das Leben dir machen kann. Mhm. Und du willst es natürlich nicht verkacken. So, aber es ist, dass sich das dann so schnell so verhärtet alles und dass die Leute in so einen destruktiven Modus dann auch schnell gehen und so und vieles andere verteufeln, was nicht das ist, wie sie es machen, das verstehe ich nicht. Also das kann ich mir nicht so richtig.
Dafür gibt es eigentlich keine Entschuldigung, ne?
Ja, aber ich weiß, ich habe schon das Gefühl, dass allgemein der gesamtgesellschaftliche Druck schon zugenommen hat, sozusagen. Ja. Also irgendwie so an so alles richtig machen wollen, so Profi-Eltern sein. Also was fängt von der Erziehung an? Natürlich muss es selbst gekocht und bio sein und das geht über Kleidung, setzt sich das fort und was ist jetzt der perfekte Kinderwagen und fängt man mit 4 mit Yoga an oder vielleicht doch lieber mit 1,5? Also der Witz über Chinesischunterricht ist oft genug gemacht worden, aber irgendwie kommt da ja schon das zum Ausdruck, oder? Dass insgesamt vielleicht auch nur in der Blase, in der wir unterwegs sind, schon ein ungemein hoher Druck besteht, auch den Bereich Elternschaft perfekt auszuoptimieren. Mhm. Oder?
Ja, das Optimierung ist ja eh so ein bisschen das.
Da gibt es auch einen Song von deinen Freunden.
Auch die Selbstoptimierung und so, das ist ja eh nicht nur im Bezug auf die Erziehung von Kindern, sondern auch auf uns selbst spielt das ja so eine super große Rolle. Nehme ich auch so wahr, dass das so ein immer größer werdendes Thema irgendwie auch ist und dass das auch jetzt schon ich habe auch schon den Überblick verloren, was wir alles optimieren sollen und wo, an welcher Stelle.
Alles,
und
einfach alles.
Ja, wir hatten, also es gab da auch eine Situation, dass irgendwie unser Junge zum Beispiel, der hatte einen Knickfuß, der fing erst super spät an zu laufen, so mit 18 Monaten, und da wurden wir schon ein halbes Jahr auf dem Spielplatz so mitleidig angeguckt, was habt ihr da immer noch so einen Krabbeljungen und so, ne? Tut uns leid, so, und da sind wir dann zu einem Arzt hin, wir waren bei mehreren Ärzten, aber einer hat uns dann halt, hat seinen Beruf scheinbar so verstanden, dass er ohne unserem Jungen überhaupt den Schuh auszuziehen und sich seinen individuellen Knickfuß mal richtig anzugucken, hat er uns auf einem Flipchart mit so einzelnen Stationen die nächsten 20 Jahre im Grunde vorgerechnet, was alles Schlimmes passieren kann, was die ganzen negativen Folgen dieses Knickfußes irgendwie sein können. Und da sind wir dann raus, und obwohl wir keine Ärzte sind und damit hätten vielleicht auch daneben liegen können oder so, haben wir uns entschieden, das glauben wir jetzt einfach alles nicht. Also das ist vielleicht mal irgendwem irgendwie passiert, das ist eine Möglichkeit oder so, aber das ist einfach nur ein Knickfuß. Und wir gehen jetzt weiter irgendwie dreimal die Woche mit dem Jungen in die Turnhalle, lassen den barfuß ein bisschen auf dem Trampolin springen, und ein halbes Jahr später war das Thema erledigt. Ne? Und da haben wir aber auch, wenn wir vielleicht einen schlechten Tag gehabt hätten oder wenn wir schlecht geschlafen hätten oder so, hätte diese Angst bei uns irgendwie, wäre auf fruchtbaren Boden gefallen. Und dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich da jetzt darauf gekommen bin, aber das war halt auch so ein, weil er uns im Grunde gesagt hat, was wir alles jetzt für Schritte unternehmen müssen, um den Fuß unseres Sohnes wieder zu optimieren. Und das hätte wirklich irgendwie nicht nur Krankengymnastik, die hat er gemacht eine Zeit lang, sondern auch noch so dann Spezialschuhe und dies und das und wirklich einen ganzen Haufen an Dingen, die wir jetzt unternehmen müssen, damit das Bein unseres Sohnes nicht irgendwann amputiert werden muss.
So.
Und das Gute daran, oder das war so dann das Gute, was wir dem so abgewonnen haben, ist, dass es uns als Eltern irgendwie stärker gemacht hat, zu erkennen, ey, und wieder mal ist eine Situation, wo wir merken, wir müssen auf unser eigenes Gefühl haben. Weil wenn wir rausgehen damit, wird uns die Welt wird von allen Seiten an uns zupfen und uns sagen, was wir irgendwie zu tun haben, aber wir müssen irgendwie selber den Weg dahin finden und auf uns selber warten.
Mega Statement, finde ich. Also gute Geschichte für ein wichtiges Gefühl, glaube ich, dass jeder selbst trainieren sollte. Wir waren ja vorhin stehen geblieben bei dem Punkt, wo deine erste erfolgreiche Band, Flo macht ja eigentlich regelmäßig erfolgreiche Bands, das ist so sein Ding.
Wer kann das von sich behaupten? Zwei Karrieren in einem Leben.
Richtig gut. Genau. Erste Karriere war ja nun zu Ende, ne? Weil gute Sachen auch irgendwann zu Ende sind. Genau, da waren wir stehen geblieben und danach hast du dich ja dann früher oder später entschieden, du wirst vom Popstar zum Erzieher. Das heißt, irgendwie war ja schon, bevor du diese Kinderband gemacht hast, bevor du dieses Bauchgefühl als Vater entwickelt hast, irgendwie der Gedanke da, dass du Bock hast, Kinder zu empowern und ernst zu nehmen und Eltern dabei zu helfen, auf ihr Bauchgefühl zu hören und so. Wo kommt das her und wusstest du das bewusst oder hat sich das so ergeben? Wie war denn das eigentlich? Vielleicht kannst du mal erzählen, nach diesem Bandende dann erstmal war ja wahrscheinlich nicht so eine klare Entscheidung, okay, ich gehe jetzt in den Kindergarten.
Nee, eigentlich gar nicht. Das war... Ich habe mich dann entschieden, freiwillig meinen Zivildienst noch nachzuholen. Ich war eigentlich schon raus.
Und wo hat er ihn nachgeholt?
Die Feldjäger hätten mich nicht mehr holen können.
Sehr gut.
Aber ich hatte irgendwie Bock, das zu machen. Und außerdem war das eine Möglichkeit, einen Zuschuss zur Miete und so zu kriegen. Und so ein Zivilgehalt ist ja nun auch nicht schlecht, ne? Fand ich.
Bist du nicht knallreich aus deiner Popstar-Zeit rausgegangen?
Nein, ich habe das Geld also zu 80% falsch angelegt in irgendwelche nicht funktionierenden Fonds oder Windparks, die dann 2 Jahre später dicht gemacht wurden und so. Da ist kaum was übrig geblieben. Dementsprechend ein Jahr habe ich noch gechillt nach dem Ende der Band und dann musste ich aber auch zusehen, dass ich wieder Geld verdiene.
Hattest du da ein bisschen den klassischen Arsch auf Grundeis oder war das eher sowas, womit du gerechnet hattest, weil du warst ja jetzt erst Anfang 20 und da hat ja keiner Geld?
Arsch auf Grundeis kam später erst. Mit Anfang 20 machst du dir solche Gedanken noch nicht. Wenn du dann Ende 20 bist und so auf Klassentreffen gehst, wo die Leute schon ihre dritte Beförderung hinter sich haben und kurz davor stehen, zum Geschäftsleiter irgendwie gemacht zu werden und du selber immer noch nichts hast, keine Ausbildung, nichts auf dem Papier sozusagen, da fängt das dann langsam an, dass der Arsch auf Grundeis geht. Anfang 20 hatte ich das noch nicht. Und
dann war es Geld alle nach einem Jahr.
Dann war es Geld alle und dann habe ich mich entschieden, den Zivildienst nachzuholen und in einem Kindergarten, warum, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber in einem Kindergarten einfach bei mir in der Straße, vielleicht fand ich es auch bequem, weil ich dachte, hier ist ja direkt kürzester Arbeitsweg der Welt. Und da habe ich dann eine Probewoche gearbeitet und in der Woche aber schon gemerkt, also mir war irgendwie so völlig klar, okay, das ist irgendwie was einen Wert hat. Ich kann nicht genau sagen, was für einen Wert, aber ich weiß, dass es für die Kinder gut ist, wenn die mich in der Nähe haben, weil ich ein guter Typ bin. So. Und die dir das ja auch direkt wieder, also so, nach ein paar Tagen war das halt schon so, dass ganz viele immer dann zu mir kamen und irgendwie, ich habe dann von Anfang an auch immer so ein bisschen Musik mit denen und getanzt und hatte da halt auch selber irgendwie Spaß dran und diese Vorstellung, okay, das ist irgendwie noch ganz junges Leben, ganz viele Sachen erfahren die jetzt erst zum ersten Mal und für die ist das irgendwie alles noch neu und ich kann ein erwachsener Einfluss sozusagen auf die sein und weiß auch, dass, wusste schon damals noch, bevor ich diese Art von Musik für Kinder gemacht habe, dass das irgendwie wichtig ist, denen auf Augenhöhe zu begegnen. Meine Chefin kam dauernd an, hat mich gelobt, meinte so, ich habe so viele Leute gehabt, die ausgebildet sind und jetzt kommst du und hast gar nichts und machst das so gut. Also du weißt, ich mache da, Selbstbeweihräucherung ist eigentlich nicht so mein Ding, aber ich muss sagen, das habe ich von Anfang an einfach wirklich gut gemacht, dass ich die Kinder nicht als kleine, hilflose, dumme Wesen betrachtet habe, sondern als das, was sie sind, halt als Kinder. Und wenn es dann in einem Kindergarten im Gegensatz zur Schule auch noch größtenteils darum geht, Spaß zu haben und irgendwie die ersten zarten Freundschaftsbande zu knüpfen und irgendwie rum zu experimentieren und die Welt so im geschützten Raum zu erfahren, ja, ist doch mega. Also das fand ich mega geil und wusste gleich, dass da musste man mir den Sinn dahinter nicht erklären. Den habe ich halt direkt erfahren. Und dadurch wusste ich, dass das was ist, was ich gerne zu meinem Alltag machen werde, wenn das immer so ist.
Das schließt ja auch stark an das, was du vorher gesagt hast über deine Rolle als Vater sozusagen, dass man ganz viel auch schon aus dem eigenen Gefühl irgendwie zehren kann. Also du bist dann da hingekommen und hattest nicht die jahrelange Ausbildung, aber hattest irgendwie so ein Grundgefühl, was die Kids brauchen, was denen Freude macht, was denen gut tut. Würdest du das so sagen?
Dass und dann auch schlicht einfach so irgendwie krasse Erfolgserlebnisse gleich, also wenn es dann darum geht, ja, bei dem, den Jungen oder das Mädchen, da musst du dich nicht wundern, die, die sprechen nicht so viel oder die haben keinen Bock auf Spielen oder so. Und dann 3 Wochen später sitzen wir da und die erzählen mir irgendwelche Sachen. Ja. Und ich merke halt, dass ich zu denen irgendwie durchdringen kann. Und auch nicht auf so eine, weiß ich nicht, nicht auf so eine gestellte oder romantisierte Art, sondern einfach wirklich du und ich und wir unterhalten uns und wir haben jetzt hier unseren Moment oder wir spielen ein Spiel zusammen oder so.
Ja, ernst,
und das kam mir nie wie verschwendete Zeit vor. Und deshalb, ich hatte auch auf den Spielplätzen äußerst selten Bock, mich dann auf die Bank zu setzen. Erstmal wird es schnell kalt oder so und es bringt auch einfach viel mehr Bock mitzuspielen. So. Und wenn du dann noch ein bisschen, auch nicht so viel Schiss davor hast, ein bisschen infantil rüberzukommen oder so, dann die auch nicht zu schade bist, mal auf den Baum zu klettern oder ein bisschen Action zu machen und mal die Hose dreckig zu machen, dann... dann wird dir das auch sehr gedankt von der Kinderschaft.
Und wo du gerade gesagt hast, du willst dich nicht selbst loben, du kriegst ja auch das direkte Feedback, ne? Das heißt, du brauchst dich gar nicht selbst loben, ja, weil der Erfolg gibt dir ja recht, ja, gerade im Kindergartenalter so.
Ja, das finde ich ein ganz spannender Punkt, weil was du beschreibst, ist ja eine enorme Wertschätzung, die du so erfahren hast oder eine, ja, eine Rückmeldung. Was, ja, was man ja aber gleichzeitig konstatieren muss, These, dass die Rolle des Erziehers gesamtgesellschaftlich ja erstmal nicht so wahnsinnig viel Beachtung findet. Also es ist quasi Common Sense, dass es wahnsinnig schlecht bezahlt ist. Erstens, ja, glaube ich.
Ja, es ist nicht, ja.
Und das Zweite ist, hatte ich auch das Gefühl, dass die Rolle auch nicht so wirklich diskutiert wird. Man hat das Gefühl über Lehrer und wie wichtig sind die. Und da gibt es auch verhärtete Fronten. Die einen schimpfen gerne auf Lehrer und die anderen sagen, das sind die ärmsten Schweine von allen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass die Rolle des Erziehers oder der Erzieherin wenig Beachtung findet, obwohl das ja eigentlich so eine immens zentrale Figur ist.
Total. Ja. Außer es geht darum, dass die Männer fehlen. Das wollte ich nämlich vorhin auch noch fragen. Ja. Genau, ob es vielleicht auch der Erfolg in erster Linie daran lag, dass du einfach endlich mal ein Typ warst.
Ich könnte irgendwo hingehen und die Leute kennen mich nicht, die wissen nichts über mich, die würden mich sofort anstellen. Und zwar nicht, weil die irgendwelche coolen Hintergrundinformationen haben, dass Flo Sump ein cooler Typ ist.
Zwei einfach erfolgreiche Bands.
Nicht aufgrund der Tatsache, dass ich ein Mann bin. Finde ich auch ein bisschen... weiß ich nicht, ob das so, also ich habe wirklich das Gefühl, da wird gar nicht mehr groß nachgefragt, solange der Mann ein Mann ist. Aber gut, es spricht natürlich auch einfach, es hat ja auch einfach damit zu tun, dass so wenig Männer in diesem Beruf sind und dass das natürlich gut ist, wenn du beides da hast, ist ja klar. Aber wie Erzieher in der Gesellschaft betrachtet, ja, ich glaube, dass ganz viele Leute denken einfach, das ist wirklich irgendwie, ich setze mich mit einer Kaffeetasse auf die Bank und lasse die Kinder irgendwie spielen. Die Wertschätzung in diesem Beruf ist nicht so besonders groß, nicht so groß, wie sie sein müsste vielleicht, wenn man sich anguckt, ey, du hast ein Kind, du liebst es über alles und dann kommt irgendwann die Zeit, wo du sagst, ich gebe dich 5 bis 7 Stunden an einen Ort, wo du mit anderen Kindern bist und ein paar erwachsenen Menschen, die fortan irgendwie täglich mehrere Stunden Einfluss auf dich haben. So. Das ist eine Riesensache, finde ich. Und sollte auch eine Riesensache für alle Eltern, also weil ich meine, nur Eltern haben Kinder und wissen, was das bedeutet, Kinder zu haben. Deshalb muss man das doch auch sehen können, was für eine Sache das ist, ein Kind in den Kindergarten zu geben und da natürlich, und was für eine Sache das auch ist, dass da Erzieher sind, die eben auf diese Kinder aufpassen. Und möglichst nicht nur aufpassen, sondern die halt auch ein bisschen an die Hand nehmen und ein bisschen, ja, die erste Straße des Lebens, ein bisschen da gemeinsam mit denen runtergehen, so, ne? Und, ja, wahrscheinlich ist es auch ein bisschen so, wie du gerade angedeutet hast, dass natürlich der Lehrjob wird damit ganz an, weil da wird ja richtig was beigebracht, da lernen die Kinder Mathe und Deutsch und was lernt sie im Kindergarten, da müssen die ja nur spielen. Ja, aber da bringst du den, da wird der Grundstein gelegt für, wie verhalte ich mich in Konfliktsituationen zum Beispiel. Und dass so viele Sachen, die so immens wichtig noch den Rest deines Lebens sein werden, in einer Zeit, in der du noch viel intensiver geprägt wirst als zum Beispiel zwischen 8 und 12 oder so oder in späteren Jahren oder so. Das ist, der Grundstein wird halt jetzt gelegt und der Grundstein wird mit, also das Zuhause ist, glaube ich, das bleibt der wichtigste Einfluss irgendwie für jedes Kind, aber es gibt halt auch noch andere Bausteine in diesem großen Bild und die Erzieher gehören mit dazu und auch nicht unwesentlich. Und mit einer ordentlichen Verantwortung dahinter. Und das kann aber dann natürlich auch nur funktionieren, wenn alle diese große Verantwortung, diese große Aufgabe anerkennen und überhaupt auch erstmal, naja, es erkennen halt und das so sehen, dass das so ist. Das wäre schon mal der erste Schritt. Und von da aus ist es dann auch leicht weiterzugehen. Aber viele weigern sich ja überhaupt, diesen ersten Schritt zu machen und anzuerkennen, dass das schon eine besonders große, wichtige Baustelle im Leben eines jeden Kindes ist.
Vielleicht auch.
Die ersten Jahre hingeht.
Ja, aber vielleicht auch wirklich, weil wegen des Ernstnehmens. Also meine These ist ja, dass viele Leute Kinder einfach viel zu spät erst ernst nehmen.
Ja.
Hat das nicht auch damit zu tun oder ist das jetzt ein bisschen zu steil?
Nee, das hat genau damit zu tun. Klar, das ist, ja genau. Also anders ausgelebt, nicht ernstnehmend ist dann halt so dieses typische, naja gut, was sollen die, musst du halt wickeln,
genau.
Musst du ein bisschen mit spielen, ein bisschen
die können ja nix.
Reinwerfen
ja,
oder was
genau.
Und das war's. Aber
aber dass das nicht so ist oder nicht so sein sollte, haben glaube ich auch viele Eltern, Pädagogen und Leute, die vielleicht gar keine Eltern sind. Ich war nämlich zum Beispiel auf meinen ersten Deine-Freunde-Konzerten noch lange, 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 bevor Kinder überhaupt irgendwie in Sicht waren. Und ich bin
geilen Beats wegen? Oder?
Natürlich. Ehrlich gesagt, der geile
Raps haben dich schon immer fasziniert.
Title Raps und natürlich auch heiße Rapper. Ne? Und nee, ich fand die Band natürlich einfach, ich bin mit Flo befreundet, das ist natürlich der oberste Grund, deshalb bin ich da hingegangen, aber ich habe mich da halt auch ernsthaft amüsiert und durchaus auch angesprochen gefühlt. A, natürlich, weil es musikalisch gut ist, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich bin ja jemand, gibt ja zwei Sorten von Leuten, ne? Welche, die auf Musik hören und welche, die auf Texte hören oder auch auf Texte. Und ich bin immer der Textmusikhörer und habe mich da sehr abgeholt gefühlt, muss ich sagen, weil ich finde, dass viele Texte halt wirklich auch für nicht nur nicht nerven, sondern auch krass funktionieren. Und ich glaube, da kriegst du viele Sachen vermittelt, die ganz gut sind zu wissen irgendwie so. Ich habe mich in einer großen Lobeshymne verfangen, um einen tighten Übergang hinzukriegen.
Weiter so. Das ist okay.
Genau, gleich ist die Zeit einfach vorbei. Nein, ich wollte jetzt noch ein bisschen kurz über deine Freunde reden, weil das ja deine aktuelle Band ist, in die du, finde ich, alles, was du heute gesagt hast, mit reinnimmst und wahnsinnig.
Wollte ich gerade sagen, es ist ein bisschen Erzieher 2.0.
Ja.
Ich meine, ihr macht ja auf der Bühne jetzt erstmal nichts anderes als das, was du gerade geschildert hast. Also irgendwie
genau.
Aus dem Bauch raus agieren, die Kids ernst nehmen, irgendwie auch einen Schritt vorausgehen und in dem Vertrauen, sie werden schon folgen und so.
Mhm.
Also das stimmt, jetzt habe ich dich einfach unterbrochen. Aber ich will unbedingt diese eine Frage loswerden in Bezug auf deine Freunde, die hier, ich habe sie nicht rot unterstrichen, weil ich sie eh nicht vergessen würde. Als ich das erste Mal von euch gehört habe, klar, das war wahrscheinlich Schokolade, war so die erste große Nummer oder die erste Nummer überhaupt.
Ja, genau, die erste überhaupt.
Beides.
Genau.
Ja,
habe ich irgendwie so ein bisschen reingehört und da war ich gerade Papa geworden, aber meine, unsere jetzt Größte war noch viel zu klein und trotzdem habe ich schon damals gesagt, was für ein brillanter Schachzug.
Mhm.
Also anspruchsvolle, schlaue, auch musikalisch einfach nice gemachte Mucke für Kids und ich habe mich immer gefragt, ist das knallharter Kalkül oder
Nein.
ist es einfach Zufall und ihr habt gedacht, okay, krass, es kommen gar nicht nur 30 Leute, sondern 700.
Es spricht natürlich für das Konzept unserer Band, dass Menschen genau das denken, dass das vielleicht auch knallhartes Kalkül gewesen sein könnte. Ja, ist es aber wirklich einfach nicht. Ich bin irgendwann hier durch Hamburg gelatscht und auch durch die Arbeit mit den Kindern, als ich gemerkt habe, die feiern viel mehr, wenn ich so andere Beats von anderen Rappern, das waren noch nicht mal Sachen von uns, aber ich hatte einfach keinen Bock, die Mucke zu hören, die der Kindergarten da seit 15 Jahren liegen hat und habe dann gemerkt, natürlich tanzen die auch zu Beats, die, weiß ich nicht, von meinen Lieblingsrappern oder so gemacht wurden, weil natürlich
sind die besser.
Kinder einfach auch, reagieren Kinder auch genauso auf Musik und auf alles, was da kommen kann, wie wir auch. Und worüber ich mich immer so besonders freue, auch heutzutage, ist, dass dieses knallharte Kalkül oder diese Idee ja nicht funktionieren würde, wenn es die Kinder nicht erreichen würde.
Ja.
Ne? Da hätten wir niemanden mit verarschen können. Und dadurch, dass es sie aber erreicht und dass die halt unser Publikum sind und gerne zu den Konzerten kommen und uns auch zeigen, dass die das auch voll getten, wie Moneyboy sagen würde, also voll verstehen,
ja, und es ist ja auch,
das ja auch
übertrieben feiern. Also ich war auf einmal Konzert in der Fabrik,
die feiern richtig.
Und die gehen einfach steil, die Kids.
Aber wisst ihr, was ich meine? Das ist auch so schön, diesen Beweis von denen zu bekommen, dass es auch wirklich so ist, dass sie mehr, dass man denen mehr zumuten kann, mehr zutrauen sollte und dass sie eben nicht die kleinen Idioten sind, als die sie irgendwie oft abgestempelt werden.
Ey, wo gerade jetzt Jakob meinte, dass sie so abgehen, ne?
Mhm.
Ist es das befriedigendere Gefühl, ernst genommene Kids abgehen zu sehen, als echt Groupies?
Gut, dazu habe ich auch noch ein, zwei Fragen zu den Parallelen zwischen diesen zwei Bands.
Ich würde mittlerweile, also das Ding ist ja folgendes, ne? Es sind ja nicht nur die Kinder in dem Publikum. Es
nee,
sind
ich bin
ja
auch immer durchgedreht.
Die Eltern so dahinter, ne? Die klammert man oder die klammern wir oft aus, wenn wir darüber reden, weil natürlich Kinder sind das Hauptpublikum, aber es sind halt auch die Eltern da. Und dadurch, dass wir jetzt wissen, dass die Kinder, die unsere Konzerte besuchen, noch nicht in einem Alter sind, wo sie die Bravo lesen und anfangen, romantische Gefühle für ihre musikalischen Vorbilder oder so zu entwickeln, ist das natürlich so gesehen ein bisschen.
Also das ist der Unterschied.
Da so, ja. Ne? Weil die Kinder sind dann halt, die feiern, die gehen mega ab beim Konzert und wenn wir die dann aber draußen treffen, dann sind die zwar schon aufgeregt und finden das spannend, uns zu treffen, aber drehen halt nicht durch deswegen und fangen nicht an, an unseren Klamotten zu zerren und heben uns halt auch nicht auf so ein Podest, wo wir nicht hingehören. Mhm.
Stichwort romantische Gefühle. Wie sieht das aus? Gibt es jetzt mehr eindeutige Angebote aus dem Elternpublikum von deinem Freund oder war damals
ich muss sagen,
die
ich
Auswahl
mit,
größer?
In ich werde mit keinen Verlockungen belastet. Ich werde nicht mehr in Versuchung, da passiert nichts mehr. Das ist,
findest du es traurig, weil die Mamas auch heiß sind?
Nee, ich finde das ganz gut. Ich bin ja glücklich verheirateter Ehemann auch und finde das jetzt gut, dass da nicht jeden Abend dann auch noch irgendwie 5 Milfs sich irgendwie an unseren Bus quetschen und rein wollen.
Und deine Frau ist eh die Beste, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Ne, das war der Frage wegen.
Also da bin ich nun weiß Gott nicht mehr suchend. Und dadurch, dass Familienleben, das kennt ihr ja auch, nur relativ strukturiert funktioniert, ist halt auch nach dem Konzert ganz schnell so Jacke holen. Dann treffen wir Papa da und da an dem Treffpunkt. Vielleicht kommen die noch und holen sich Autogramme oder
ist
so.
Ist auch aber erst 19:30 dann nach dem Konzert.
Genau, und dann sind die auch weg. Dann müssen die auch schon wieder das Abendessen vorbereiten. Oder
richtig.
Da ist also nicht mehr viel mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll.
Okay, keine BHs, die aus der hinteren Reihe nach vorne geschmissen werden. Sondern es
auch nicht mehr.
Es sind Plüschtiere.
Aber manche alte Echtfans kommen und sagen das. Also warten dann auch, bis wir dann zum Autogramme geben, nochmal nach vorne kommen und sagen,
gibt es?
Ich war früher bei Echt und weißt du noch, und das Verrückte ist, ich erkenne die meisten von denen wirklich dann auch wieder.
Weil die so richtig Groupies waren, die immer kommen?
Weil das welche waren, die dann immer da waren und immer in ihrer jeweiligen Stadt schon Stunden vorm Konzert irgendwie draußen gewartet haben und so. Und dann hoffe ich auch immer ein bisschen, dass ihre Kinder nicht dazu zwingen, deine Freunde Fans zu sein.
Ich glaube, das muss man nicht und da sind wir wieder bei dem, bei Kinder sind so ehrlich, ich glaube, das wird gar nicht funktionieren. So.
Nee, das stimmt.
Das wird nicht funktionieren.
Mitschleppen könnten sie die schon.
Das könnten sie. Und dann stehen die so wie dieser Mufti-Schlumpf hinten mit verschränkten Armen. Ja, sag mal, die Kinder, die müssen ja danach ins Bett, aber ihr, also machst du schon auch noch ein bisschen Popstar dann? Also ich meine, ihr seid ja immer noch, oder du bist immer noch ein Rapper, so. Du trinkst du dann auch irgendwie eine Limo und gehst nach Hause oder macht ihr hinter der Bühne schon auch ein bisschen erwachsenen
Ja, wir machen
Backstage.
Schon auch Erwachsenen live und wir genießen das natürlich auch, dass wir sogar im Gegensatz zu vielen anderen Bands schon um 19 Uhr damit anfangen können und dann um 23 Uhr vielleicht leicht berauscht ins Bett fallen, aber halt nicht um 3 Uhr morgens.
Mhm. So, ne? Das heißt, Salat, 2-3 Bio-Bier und dann ist auch Feierabend.
Das funktioniert, ja.
Ja, sauber. Aber sag mal, vermisst du noch echten Rap zu machen? Oder machst du noch welchen?
Für mich ist das halt echter Rap, ne? Also, weil ich denke, bei einem echten Rapper oder das, was meine Ansprüche daran sind, dass das zeigst, dass, also das kannst, völlig abgesehen davon, für welches Publikum du deine Texte schreibst, kannst du ja einen Rapper auch nach so Kriterien wie, kann der flowen, hat er irgendwie, hat er ein paar gut sitzende Punchlines und so, nach solchen Sachen bewerten. Und nee, ich vermisse das überhaupt nicht, Erwachsenen-Rap oder sowas zu machen. Das war ja eher auch eine Ecke, die mir zwar, also es hat mir Spaß gebracht, diese Musik zu machen, aber damit habe ich ja nie irgendwo Fuß gefasst, weil für die reale Hip-Hop-Szene war ich schon immer zu fake.
Er hat mal gerappt, muss man dazu sagen, zwischendurch, um chronologisch zu bleiben.
Oh, danke, Anna.
Genau,
zwischen Zivildienst.
Ich habe keine Erwähnung, dass es auch noch Jim Pansen zwischendurch gab.
Ach so, ja, richtig, genau.
Dieser
ja.
Sogenannte Erwachsenen-Rap fand statt, würde ich sagen, einordnen chronologisch zwischen Zivildienst und Erzieher-ähnliche Arbeit leisten, weil du bist kein ausgebildeter Erzieher, ne? Was ja eigentlich auch scheißegal ist. Genau. Und dann kam Rap für Kinder. Ist das eigentlich, ist es befriedigender, weil man damit was auslösen kann? Wir haben ja jetzt viel von Ernst nehmen, Bauchgefühl, irgendwie Dinge weitergeben. Also ich habe schon das Gefühl, echt war ja gute Musik, gar keine Frage. Aber jetzt ist es ja quasi gute Musik mit zweiter Ebene, mit immer noch einer tieferen Message, selbst wenn es ein totaler Blödelsong ist. Aber das gesamte Projekt, wie Jakob es genannt hat, ist ja schon eins mit Tiefgang. Mhm. Ist das das, was es einfach nur erwachsener oder generell auch ein bisschen geiler macht als die andere Band?
Auch ein bisschen geiler.
Ja, ne?
Ja. Würde ich so nicht, ne? Liebe Grüße an die Jungs. Wir haben gerade vor, weiß ich nicht, ein paar Wochen haben wir wieder ein echt Treffen gehabt. Das hat auch funktioniert, weil wir uns dann, weil wir damals nicht so lange weitergemacht haben, bis wir uns alle hassen. So, wir haben die Scheidung rechtzeitig eingereicht und dadurch können wir halt auch noch heute gute Freunde sein. Aber das, was ich jetzt mache, ey, müsst ihr euch alleine so vorstellen, wenn du jeden Abend auf der Bühne stehst und von gebrochenem Herzen singst und dann bricht dein Herz dadurch vielleicht zwar nicht unbedingt, aber du bringst dich halt auch immer wieder in so einen Sadness-Mode rein, ja, und singst von Sehnsucht und von unerfüllter Liebe und so weiter.
Und jetzt halt Schokoladeneis.
Und jetzt ist halt wirklich, also ich, bei deinen Freunden bin ich noch nie auch nur ansatzweise in einer melancholischen Stimmung von der Bühne gegangen. Das ist immer die pure Freude.
Und du bist ein Frontmann plötzlich, fällt mir ein.
Das auch, sagt man der Schlagzeuger gerne nach, dass sie eigentlich so famegeil sind, dass sie mal selber ans Mikro wollen.
Und ist es wahr?
In meinem Fall stimmt das absolut.
Leibhaftige da.
Haut absolut hin. Aber es ist vor allem auch so dieses, ich habe eine super, super tiefe und ganz intensive Dankbarkeit für das, was ich jetzt machen kann, weil ich halt wirklich, also es ist auch Arbeit, aber ich verbinde so wahnsinnig viel Freude damit und ich weiß auch, dass wir damit was geschafft haben, was Neues ist. Das ist halt auch nochmal ein Zusatzflash, dass wir so wissen, okay, musikalisches Entertainment in dieser Art für Kinder und Familien gab es halt auch einfach nicht vorher. Und damit, ne, wir haben auch das musikalische Rad nicht neu erfunden, aber wir haben halt unser eigenes Ding irgendwie so draus gemacht und können jetzt, keiner unserer Fans nimmt es uns übel, wenn wir zuerst einen Hardcore-Rap-Beat auf irgendwas benutzen und im nächsten Lied dann plötzlich fast schon Schlager machen oder so. Weil
was
das ist, was uns Spaß bringt. Und niemand zwingt uns da zu so einer gekünstelten Authentizität, sondern können halt machen, was wir wollen. Und das ist auch was.
Stichwort letzte Authentizität.
Ich habe noch eine Frage. Das, was du gerade so schön beschrieben hast, dass ihr was Neues macht, macht das deine Freunde zu einer erfolgreicheren Band als echt?
Ja, schon.
Alright, wir haben ein kleines Spiel vorbereitet, das wir eigentlich zwischendurch einstreuen wollten.
Es spricht für dieses Gespräch, dass wir es völlig vergessen haben.
Absolut, wir würden es dennoch gerne.
Also euch ist nicht zu chaotisch, ja?
Nee, alles gut. Genau, wir sind dabei, eine Kategorie in diesem Podcast zu etablieren. Es wird sich noch beweisen müssen, ob es eine Kategorie bleibt, aber uns bereitet sie Freude.
Jetzt bitte wieder ein Jingle. Einer muss es machen. Wir spielen entweder oder. Du darfst einfach nur das sagen, was du dir aussuchst.
Wirklich?
Ja.
A, B, schwarz-weiß?
Ganz genau.
Ja, ganz genau. Geil. Und die Fragen richten sich an den Rapper, an den Vater, an den Erzieher, an den Schlagzeuger. Ich fange an mit Schnuller oder kein Schnuller?
In unserem Fall Schnuller.
Kopf oder Bauch?
Bauch.
Fernsehen gucken lassen oder nicht?
Ja. Aber Moment, kann ich das einschränken?
Nein.
Fernsehen ist wirklich Fernsehen auch, ja? Dann nee, eher
ist okay, Netflix, wir sind da jetzt mal ganz...
Kontrollieren, okay. Inhalte kontrollieren ist ein großer Unterschied zu Fernsehen gucken von vor 20 Jahren, ne?
Yes.
Auch ein guter Punkt, den merken wir uns fürs nächste Gespräch. Mhm. Du hast gerade gesagt Bauch. Feste Regeln oder nur Bauch?
Darf ich auch beides sagen oder ist das verboten in der Entweder-Oder-Kategorie?
Du darfst auch beides sagen.
Dann würde ich natürlich sagen...
Jakob, schüttel den Kopf.
Nee, ich weiß nicht, es formt sich noch was.
So. Okay. Du kannst jetzt nicht jedes Mal beides sagen.
Wenn ich mich entscheiden muss zwischen Kopf und Bauch, würde ich Bauch sagen, aber am schönsten ist doch das Zusammenspiel.
Du hattest noch eine gerade, die ist glaube ich untergegangen.
Nö, das war die schon.
Okay, fördern oder fordern?
Fördern.
Drinnen oder draußen spielen?
Draußen.
Waldorf oder whatever?
In dem Fall dann Waldorf.
Gute Nacht Song oder Gute Nacht Geschichte?
Gute Nacht Geschichte.
Ich hab nichts mehr.
Ich hab noch einen an den Hamburger. Elbe oder Alster?
Elbe.
Und noch eine für den Rapper. Kanye oder Drake?
Schwer. Kanye.
Und dann noch ganze Alben oder Mixed Playlist?
Ganze Alben.
Und ein letztes zu dir. Mama Kind oder Papa Kind?
Mama Kind.
Und deine?
Ich hoffe beides.
Yay, 1000 Millionen Dank an den tollen Flo Sumpf, wo wir jetzt nur noch eine Schlusswortfrage haben. Denn wir haben ja gefragt, wie wollen wir morgen mit unseren Kindern umgehen? Florian, dein Schlusswort, wie wollen wir morgen mit unseren Kindern umgehen?
Liebevoll.
1000 Dank und einen schönen Tag für dich.
Schön, dass du da warst. Auf bald.
Danke, dass ihr mich da hattet.
Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was für euer persönliches Morgen mitnehmen können. Wir freuen uns immer über Feedback und gute Ideen.
Wenn ihr also jemanden kennt, der oder die unbedingt bei uns zu Gast sein sollten, gebt Bescheid. Schreibt uns eine Mail oder kommentiert wild drauf los bei Instagram und so. Auf bald, wir freuen uns.